bring Bewegung in das Spiel. Du bist immer weiter, wenn du wenigstens etwas getan hast für dein Ziel. Und du bist immer besser, als wenn du gar nichts machst. Und lass dich ein. Lass dich auf diese Reise ein.
Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Marie Kanellopoulos. Marie ist eine von zwei Geschäftsführerinnen bei Dunn Berlin. Dabei handelt es sich um eine Personalberatung für Tech-Unternehmen und Startups. Zu den Kunden zählen unter anderem Airbnb, N26, Volocopter, Foodspring, Gorillas, Delivery Hero und viele mehr. Also definitiv einige sehr bekannte und auch sehr erfolgreiche Unternehmen. Marie selbst ist seit 2012 im HR-Bereich zu Hause und betreut und skaliert Personalabteilungen, führt Prozesse und Strukturen sowie Kulturprojekte ein. Ganz besonders wichtig sind ihr dabei die Themen New Work, Diversität und Inklusion. In dieser Folge sprechen wir viel über Maries Erfahrungen als Geschäftsführerin, aber genauso ganz viel über HR-Themen. Denn wenn wir etwas Größeres aufbauen wollen, wenn wir ein Team aufbauen wollen, sind diese Themen enorm wichtig. Aber auch genauso, wie können wir eine gute Kultur aufbauen, die produktiv, gesund und nachhaltig ist. Zuallererst hat mich interessiert, was Marie motiviert, ihre Arbeit zu tun. Warum tut sie, was sie tut?
Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, vor allem mit verschiedensten Menschen und sie auch wirklich auf langer Sicht erfolgreich zu vernetzen. Das Vernetzen ist natürlich, geschieht alles unter dem Dunn Roof, ne? Dunn Berlin als Agentur. Sie vernetzt unwahrscheinlich gerne. Und zum gewissen Maß bin ich dafür auch zuständig, weil ich ja auch aktiv auf Kundenseite arbeite. Meine Rolle als einer der Managing Director ist natürlich eine andere. Ne? Du hast deinen Fokus auf das interne und auf das externe Business. Und beim externen Business gilt es natürlich auch zu vernetzen. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen. Welcher Kunde passt genau zu uns? Vernetzen intern ist natürlich auch ein Riesenthema, denn es geht ja alles um die Kultur. Ne? Deine Schäfchen müssen sich verstehen. Sie müssen gemeinsam in die gleiche Richtung laufen. Und da braucht man ja auch die Sensibilität, gerade in der heutigen Pandemie, dass man so ein bisschen diesen ganzen Human Leadership ja einen gewissen Stellenwert gibt. Genau, und das sind eigentlich so diese Steckenpferde, die ich in meiner Rolle bei Dunn Berlin halte.
Lass uns mal ein bisschen von dieser typischen Rolle abgehen, sondern wenn du mal deine Arbeit betrachtest und nicht unbedingt im Sinne von angestellt sein bei Dunn Berlin, sondern mehr in Richtung von deiner Berufung. Als was siehst du dort deine Rolle in deiner Arbeit?
Naja, also da kann ich wirklich sagen, dass es immer noch dieses Vernetzen ist, weil man muss ja gewisse Dinge auf den Markt erkennen. Man muss Menschen kennenlernen. Bezüglich meiner Berufung, ich habe es immer geliebt, mich mit unterschiedlichsten Menschen zu unterhalten. Also ich mag dieses in der Bubble einfach nicht. Mit meiner jetzigen Rolle spreche ich um die 70 Menschen pro Woche und das erfüllt mich, weil du mit so vielen Menschen in Kontakt trittst, mit denen du sonst niemals Kontakt hättest und dann zu erkennen, womit sie strugglen, was sie brauchen. Ich habe auch durch die Pandemie gesehen, dass zum Beispiel viele Entrepreneurs, Female Entrepreneurs, die Kinder haben, die aber auch ihrer Rolle nicht mehr gerecht werden auf beiden Seiten, die was Neues suchen und die mir ganz genau sagen, was sie benötigen, um effektiv und produktiv zu sein. Und dass ich im Hinterköpfchen schon so Vernetzungen habe, oh Gott, sie könnte mit dem Gründer zum Beispiel sehr gut sich verstehen oder das Green Purpose Driven Startup könnte zu dem Kandidaten passen. Und das ist so ein bisschen meine Berufung, dass ich Lücken erkenne, Wünsche wahrnehme und dann wirklich dieses erfolgreich verbinden, sodass man hier nicht von irgendeiner Probezeit spricht, sondern wirklich, dass es langfristig orientiert ist und dass der Kandidat, mit dem ich eigentlich schon eine relativ persönliche Bindung aufbaue in sehr kurzer Zeit, dass man den natürlich glücklich stellt, aber auch seinen Kunden natürlich glücklich stellt.
Ich finde toll, diese drei Sachen, die du gesagt hast. Einmal Lücken erkennen, ein Bedürfnis wahrnehmen und dann den Kontakt oder Verknüpfungen herstellen. Und gerade dieses zweite Bedürfnis wahrnehmen und zu gucken, was und wirklich vielleicht auch verstehen, was braucht der andere, ist ja alles andere als einfach. Denn ganz oft, zumindest aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, dass mein Gegenüber nicht unbedingt weiß, was sie selbst gerade braucht. Aber genau das, dieses erstmal diese Klarheit zu bekommen, wo ist meine Herausforderung und wie könnte eine Lösung aussehen, ist schwer. Was ist dein Ansatz? Was hat dir dabei geholfen oder was hilft dir dabei, dieses Bedürfnis von anderen zu erkennen?
In den Interviews stelle ich natürlich nicht super gezielte Fragen, wo es nur ein Ja und Nein gibt oder eine sehr offensichtliche Fragestellung, sondern ich versuche sehr viel auf Werte einzugehen, sehr viel auf verhaltensbedingte Fragen mich zu konzentrieren und wirklich eine Wohnzimmeratmosphäre von Anfang an zu schaffen. Also aktive Zuhören ist die Basis jeglicher Interaktion. Und ich kitzel dann auch die Kandidaten heraus. Wenn jetzt zwei, drei Sätze kommen, dann hat man ja manchmal schon so ein Gefühl für gewisse Empfindlichkeiten oder für gewisse Wertanschauungen. Und ich liebe es auch, obwohl ich das in Pre-Screening-Calls von 30 Minuten nicht erfrage, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich wirklich Entscheidungsträger bei einem Kunden bin oder auch selbst für uns hire, dann versuche ich auch so ein bisschen zu schauen, was ist die elterliche Prägung. Weil die kann ein Mensch niemals von sich freisprechen. Ne? Also du hast ja Erfahrungswerte im Leben. Das sind deine Eltern, das ist deine Familie, das ist deine Schule, dein Umfeld, deine Freunde. Und da versuche ich schon mal so Kleinigkeiten herauszufiltern, weil man dann ein ganz gutes Bild hat. Man kann natürlich auch nach Meinungen fragen. Wie würde deine Mutter dich in 3 Wörtern beschreiben? Wie würde deine beste Freundin dich in 3 Wörtern beschreiben oder der Pizzapote? Und dann hat man eigentlich so aus mehreren Perspektiven gewisse Ansatzpunkte. Ob sie jetzt zu 100% stimmen, dafür kann ich nie garantieren. Aber ich glaube, dass auch sehr viel, ja auch Erfahrungswerte von meiner Seite sehr in dieses Spiel mit reinkommen. Ne? Wenn du mit so vielen Leuten sprichst, du kennst enorm viele Floskeln aus dem HR, aber auch aus dem Tech oder aus dem Marketing. Da ist man natürlich sehr sensibel.
Und wenn wir darüber reden, wie geprägt sind durch gerade unsere Kindheitserfahrung, aber durch viele, ob es jetzt Eltern sind, Schule, kannst du ein Lehrer sein. Was war es denn bei dir, wo du sagst, das sind so ein paar, vielleicht auch eine sehr prägendes Erlebnis oder eine prägende Zeit, eine prägende Person, die vielleicht auch irgendwie dazu geführt hat, dass du jetzt im Personalbereich gelandet bist?
Das ist sehr gut, weil man wird ja von vielen Seiten geprägt und ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich erfrage vieles in mir selbst und reflektiere ja meine Beziehungen. Ich hatte tolle Menschen. Ich glaube, was mich sehr stark geprägt hat, ist, dass ich noch nie von einem Menschen enttäuscht wurde. Ich bin als jemand zur Welt gekommen mit mehreren Geschwistern, sodass ich dieses Teilen liebe. Und ich immer versucht habe, in Teams einzufügen. Also immer in Gruppen. Und ich musste nie das Alpha-Tierchen sein, aber ich war auch nicht jemand, der mitgelaufen ist, sondern ich war immer sehr sensibel auf Gruppen-Vibes. Oh Gott, wie fühlt sich jetzt der? Und da bin ich wirklich stark, um zu schauen, okay, ich merke, wenn mein Gegenüber nervös wird. Von der Körperhaltung, wenn er sich in die Haare fasst, wenn er merkt, okay, wann ist jetzt der Satz zu Ende? Dann merke ich sowas sehr, sehr schnell. Und ein prägendes Erlebnis war zudem auch, dass ich aus einem sehr starken Elternhaus komme, dass ich mir vieles erarbeiten musste. Meine Eltern haben sich auch selbst vieles erarbeitet, aber haben mir das nicht auf ein Silbertablett gelegt, sondern wenn du dahin kommen möchtest, dann mach erst mal Schritt oder Plan B, C und dann erst Plan A. Ne? Um an Plan A zu kommen, musst du halt gewisse Schritte davor machen. Und ich finde, dass man dieses Gesamtbild im Blick hat, das hilft einem ungemein. Meine Oma sagt immer, Brötchen backen, kleine Brötchen backen. Das ist das, worauf es ankommt. Und es stimmt, auch im Business Case, es stimmt, weil sonst siehst du ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Starkes Elternhaus, gute Ausbildung, viel international unterwegs gewesen, von vielen Menschen gelernt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Mein Freundeskreis ist auch sehr divers.
Nachdem ich einen kleinen Einblick über Marie erhalten habe, wollte ich vor allem mehr über Organisationsentwicklung und Arbeitskultur wissen. Ganz konkret wollte ich vor allem mehr über den Umgang mit Veränderungsprozessen erfahren, den kleine Organisationen begegnen, wenn sie immer größer werden. Gerade beim Organisationsaufbau, Organisationsentwicklung geht es ja darum, Prozesse einzuführen, Strukturen zu schaffen, gerade ganz beim Anfang die Idee und dann Startup wird es immer größer, zum Scale-up vielleicht, einfach diese verschiedenen Phasen. Und gleichzeitig möchte man irgendwie flexibel bleiben, damit man nicht irgendwie so ein Corporate wird, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, wo du viel interne, ganz viel Bürokratie hast und am Ende im Prinzip komplett handlungsunfähig ist und nur damit selbst beschäftigt bist, ja, selbst die Organisation zu betreiben. Und gleichzeitig, wenn du es halt nicht tust, keine Prozesse und Strukturen einführst, dann kann es auch schnell sein, dass es Chaos ist. Wie findet man dort deiner Erfahrung nach einen guten Mittelweg zwischen probieren zu steuern, Sachen einzuführen, ohne dass es halt zu starr wird? Und ja, wie schafft man diesen Mittelweg dazwischen?
Ganz klar, indem man weiß, wer man ist. Also auf persönlicher Ebene als auch auf organisationeller Ebene. Man muss genau wissen, mit welchem Team, mit welcher Firma haben wir es hier zu tun. Man sollte seine Werte kennen, die Werte seiner Mitarbeiter, weil Werte werden nie irgendwie vom Management aufdiktiert werden können, sondern das sind wirklich Werte, die von den Menschen dort gelebt werden, die natürlich in irgendeiner Form gefördert werden können, ja, die in irgendeiner Form vielleicht auch minimiert werden können, weil man dann vielleicht so 2, 3 Ausbrüche hat, die gar nicht zur Firma passen, dann muss man da irgendeine Lösung finden. Aber im Großen und Ganzen sollte man wirklich schauen, wer bin ich, wer steht hinter meiner Firma und wo will ich mit der Firma hin? Das heißt, die Vision, der unerreichbare Nordstern, der darf auch ein bisschen unerreichbar sein, damit man immer über die verschiedenen Wachstumshürden es schafft, weiterzukommen und auch wirklich diese gleiche Richtung ja behält. Und jedes Startup hat ja gewisse Hürden im Wachstum. Und man muss wirklich darauf achten, dass man von seinem eigenen Wachstum nicht überrollt wird. Und dahingehend ist es schon wichtig, gewisses Forecasting zu betreiben und sich immer wieder anzupassen. Weil wenn du flexibel bist und du weißt, was du bist, wer du bist, dann wirst du immer gut vorbereitet sein. Und dann wirst du auch den Mittelweg dazu finden, jedem gerecht zu werden. Einmal der Organisation, dann dem Team und dann wahrscheinlich dir als Führungskraft selbst. Und was man von der organisationellen Ebene sagen kann, ist, dass natürlich eine Gruppe von 20 Leuten viel leichter zu führen ist als eine Gruppe von 50. Ab irgendeinem Punkt würde ich sagen, 35, 40 Mitarbeiter bis 50 verliert der CEO langsam die Nähe zum Team. Das heißt, er muss seine Zwischenebene finden, wo er sagt, okay, hier habe ich zum Beispiel eine Head-Off-Ebene, die ich sehr vertraue, die auch genauso spricht wie ich, die genau das Gleiche möchte wie ich. Und dann muss man diese Ebene so einführen, dass diese Ebene natürlich die Menschen darunter führt. Und so wird es dann eigentlich vom nächsten Step her auch bedingt. Ne? Du bist dann bei 100, bei 150, da hast du natürlich eine ganz andere Hürde. Da hast du nicht die Hürde der internen Kommunikation. Ja, sie ist auf jeden Fall noch da, aber du wirst in der Zwischenzeit ja eh schon einige andere Levels darunter geschoben haben, da soweit ganz gut ist, sondern du wirst da das Problem haben, Bürokratie zum Beispiel. Also da fängt schon mal so ein bisschen an, weil vieles dann irgendwie dann doch standardisiert ist und du musst dich an gewisse Prozesse und Normen halten, weil sonst entsteht wieder dieses Chaos. Dann findet man sich meistens wieder, man wird sehr stabil um die 200 Mitarbeiter herum und dann gilt das Nächste eigentlich dann ja in den höheren Maßstäben, ne? Gerade wenn man dann auch eine neue Finanzierungsrunde geschafft hat, neue Investoren kommen, da eine Umstrukturierung stattfindet, dann kommen natürlich da auch nochmal neue Hürden her. Aber es gilt wirklich dann ja auch so ein Squad zu bilden. Also man soll ja auch als Führungskraft nicht in der Bubble sein. Auch wenn man gewisse Level hat, die wie als, ich mag ja kriegsbeschönigende Worte nicht, ich will jetzt nicht Armee sagen, aber als Brand Ambassador, als Markenbotschafter, als Teamführer, dass die da einfach auch viel externen Input mit reingeben. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und immer mal wieder die Kultur zu analysieren und auch mal Umfragen zu gestalten. Digitale, unternehmensweite Umfragen, sodass man immer das Gefühl für die Menschen hat, weil die Menschen, die entwickeln sich ja auch. Eine Kultur ist ja nichts, was man verfassen kann. Man kann es ja auch quantitativ kaum erfassen. Aber man muss natürlich immer mal wieder in diese Qualität reingehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch einen gewissen Mittelweg zu finden, indem man genau weiß, was darf man digitalisieren und wo gilt es immer noch, 101s zu führen.
Finde ich für gut. Also gerade den letzten Punkt, ne, wo immer dieses Gefühl zu haben, was ist angebracht? Wo du sagst, jetzt digital, was muss vielleicht persönlich stattfinden? Ich kann mir vorstellen, genauso, ja, was kann man standardisieren? Und welche Sachen sollte man absolut lieber nicht tun und da einfach gucken, was passt oder vielleicht auch einfach offen lassen? Sonst, womit du angefangen hast, dieses, das finde ich sehr gut, indem man immer weiß, wer man ist. Auch wieder, absolut nicht einfach. Und ich würde sagen, eher eine Seltenheit, dass man erstmal als Person weiß, ne, wofür steht man, die eigenen Werte kennen, was ist einem wichtig. Und das dann als Organisation. Ich kann mir vorstellen, ganz viele auch Organisationen, mit denen ihr arbeitet, gerade beim Anfang, die wissen es noch nicht. Und es ist ja Teil von einem Startup oft gerade, herauszufinden, okay, was wollen wir hier eigentlich? Wer ist unsere Zielgruppe? Was ist unser Produkt? Aber wer wollen wir sein? Hast du irgendwas, einen Weg, ein Tool, ein Framework, irgendwas gefunden oder immer wieder erlebt, was Organisationen dabei unterstützt, rauszufinden, einfach diese Klarheit zu bekommen, was für eine Organisation sie sein wollen?
Der große Weg ist wirklich der des Austausches. Man muss sich ja natürlich immer wieder, man muss Sachen aussprechen, um sie gut reflektieren zu können. Man braucht auch die Reaktion des Gegenübers. Und der größte Erfolg, den ich wirklich hier benennen kann, und das meine ich gar nicht aus irgendwelchen Sales-Argumenten, sondern es ist wirklich der Blick der externen Brille, weil man hat immer als Company einen Tunnelblick. Ne? Man will dahin, ich komme, was wolle, man kennt seine Mitarbeiter, man kennt seine organisationelle Geschichte auch, und es hilft manchmal, sich wirklich hinzusetzen, das Ganze mal einem Außenstehenden zu schildern, sodass man die Meinung und die Handlungsempfehlungen von außen nach innen wieder reinbekommt. Und damit meine ich wirklich dieses objektive Handeln oder diesen objektiven Blick zu behalten. Und da haben wir eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir als Dunn Consultants in diese Firmen reingegangen sind und wir haben erstmal Ankerpunkte gesetzt. Wo wollen wir anfangen? Ja, was ist die Analyse des Ist-Zustandes? Und wir lieben es generell, den Status quo zu challengen. Und ich finde es großartig, dass wenn Firmen auf uns zukommen und sagen, hey, uns geht's gut, ja, wir haben eine tolle Kultur, wir wollen wachsen und wir wollen so bleiben, wie wir sind. Wie machen wir das? Und da gilt es dann, ja, ungefähr 5 bis 10 Key-Positionen zu interviewen, dass du wirklich sagst, okay, was sind die ältesten Mitarbeiter, vielleicht so 2, 3, was sind wirklich starke Markenbotschafter, die wirklich ein Standing in der Firma haben, wo du weißt, dass eine gewisse Teamstruktur auch denen folgt. Gerne auch 2, 3 Kritiker, die mit dem Management gar nicht klarkommen, aber gute Arbeit leisten, und 2 Newbies, wo du sagst, okay, das sind neue Mitarbeiter, die sind vielleicht sogar von einem ganz anderen Weg reingekommen, wurden an einem ganz anderen Zeitpunkt geheiert und haben eventuell auch eine ganz andere Vision mit reinbekommen. Und da kannst du, durch diese Mischung kannst du super herauskristallisieren, was ist so der Common Sense, warum treffen die sich, warum arbeiten die da, warum stehen die auf morgens und gehen zur Arbeit. Und aber auch, wo sind denn vielleicht Überschneidungen? Wo sind Subkulturen? Man hat ja dieses typische Subkultur kaufmännisch, so Marketing, Sales versus Tech. Und ich finde, dass Subkulturen auch wichtig sind, solange sie diesen Common Sense haben. Und solange man sie aus 2, 3 Eckpfeilern wieder zusammenbringt, finde ich, ist das sogar sehr erfrischend als alles andere. Und wenn wir diese Leute interviewt haben, dann haben wir eigentlich schon ein ganz großes Bild und machen dann auch Handlungsempfehlungen. Und die müssen wirklich so konkret wie möglich sein. Und wenn du gerade mit dem Strategieteam sprichst, mit dem Advisory Board oder Vorstand oder gerne auch Betriebsrat, dann sollten sie in irgendeiner Form quantifizierbar sein. Also wirklich zu sagen, okay, welcher Impact steckt dahinter? Ja, du kannst mir jetzt sagen, meine Mitarbeiter sind im XY-Punkt unzufrieden, aber was bedeutet das für uns als Management? Und da haben wir ja also wertvolle Einblicke bekommen, wie auch eine seniorige Führungskraft darauf reagiert. Ne? Den ist dann diese Zahl gar nicht so bewusst oder erklärbar. Aber erst als wir dann gesagt haben, wenn das nicht passiert und wir enden bei dem Punkt, wird genau das passieren. Und dann haben alle geklatscht und dachten, alles klar, du hast recht, das müssen wir ändern. Und ein guter HR-Manager, ein guter Leader, der muss Forecasting betreiben. Der muss genau wissen, was könnte passieren, zu welchem Standpunkt, und dann kann man auch präventiv handeln.
Wenn wir herausgefunden haben, wer wir als Organisation sein wollen, wenn es bewusst ist, wer wir sind und was wir tun wollen, dann ist der nächste große Schritt, genau diese Sachen auch zu tun. Da habe ich als nächstes mit Marie über Prioritäten gesprochen. Dabei sind wir schnell auf das Thema Selbstfürsorge gekommen und haben uns der Frage gewidmet, wie wir eine Kultur der Selbstfürsorge fördern können.
Dann musst du deine Prioritäten kennen. Weil wenn du deine Prioritäten nicht kennst, hast du ehrlich gesagt schon 30% deiner Energie am Tag damit vergeudet, diese zu schaffen. Und das ist so time-consuming. Also wirklich, hab deine Prioritäten. Du kannst sie immer wieder ändern. Diese kleinen Brötchen kannst du ändern. Aber diese Ziele, die du wirklich ab einem gewissen Timing einfach haben musst, die müssen stehen. Und sodass ich so 3 Top-Priorities pro Tag habe, die müssen gemacht werden. Und dann gibt es diese kleinen Unterpunkte, die ich immer von Tag zu Tag schieben kann. Also ich liebe Listen, das, was du ja auch sagst, ja. Diese weil ich habe ja auch verschiedenste Projekte, wie gesagt, und du hast ja dann auch Kinder, die immer dazwischen krakeln, da muss man alles aufschreiben, sonst vergesse ich da was, wenn mein Baustein umfällt, so nach dem Motto. Und diese Flexibilität dann zu haben, wenn du es kennst, bist du natürlich auch viel flexibler. Und das lebt auch dann Berlin. Es ist mir, wie gesagt, fast egal, wann du es machst, aber mach es. Und ich habe gemerkt, dass das Timing sehr sich verändert hat durch die Pandemie, durch meine Rollen. Ich arbeite sehr gerne nachts. Ich bin eine Nachteule. Ich war es im Masterstudium, ich war es überall. Und ich liebe es, Konzepte zu entwickeln, gern auch mal mit einem Glas Rotwein. Oder ich sitze abends, wenn mich keiner anspricht. Und dann kann ich zum Beispiel Gehaltsbänder mir anschauen. Ich kann Kultur nochmal reflektieren. Und während ich dann halt am Tag natürlich gar keine Zeit für Active Sourcing habe, für, ja, wie gesagt, Konzepte oder Auswertungen, am Tag ist wirklich Firefighting, as it's best, ja, da hast du dann die ganze Zeit Calls und du hast Slack-Nachrichten, die beantwortet werden muss, weil dann es an der nächsten Stelle hakt und da ist wirklich Agilität und Spontanität und morgens E-Mails. Und wenn man genau weiß, wie man als Mensch tickt, dann ist man auch viel produktiver. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mittags hinsetzen müsste und Konzepte arbeiten müsste, da würde viel zu viel Zeit draufgehen, weil ich nicht produktiv bin. Aber wenn ich ganz genau sage, Marie, das machst du abends, dann ist es so befreiend, ja. Und dann hat man auch viel mehr Zeit und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Das ist dann genauso wie eine Organisation herausfinden muss, wer sie ist, wer sie sein will. Und vielleicht auch, wo die Stärken sind, genauso wichtig halt, dass man selbst macht. Und wie man so ein bisschen tickt, wann man gut wie arbeiten kann.
Genau. Und jeder ist wirklich anders. Man muss wirklich schauen, okay, was macht mir am meisten Spaß wann? Und wenn man nur mit 2, 3 Dingen anfängt, man muss ja nicht den kompletten Tag strukturiert haben. Ja, es reichen ja 2, 3 Rituale. Es ist ja auch genauso, wenn du aufstehst und du sagst, du willst meditieren oder du willst Sport machen. Allein dieses kleine Ritual hilft dir, den ganzen Tag irgendwie anders zu setzen. Und darum geht's. Und ich kann ja auch nur meine Einblicke geben, aber es wird wahrscheinlich auch viele Leute geben, die sagen, oh Gott, die Frau ist krank. Die hat hier den ganzen Tag durchgetaktet. Das ist ja nur eine Inspiration.
Finde ich gut, dass du das so betonst. Aber jedenfalls ist eine Sache, selbst rauszufinden. Und das zweite ist auch zu schaffen, ja, das ganze Team in der ganzen Organisation, jeder damit gut umgehen kann. Und diese Kultur zu prägen, dass es in Ordnung ist, sich Auszeit zu nehmen oder vielleicht auch jeden zu fördern, dass er eine eigene Art und Weise findet, wie er gut arbeiten kann, aber auch einfach im Team gute Möglichkeiten für nachhaltiges Arbeiten, für nachhaltige Zusammenarbeit zu finden, ist eine große Herausforderung, gerade remote. Wie geht ihr das bei dann Berlin an? Denn gerade auch wieder, wenn ich mir jetzt einen Extremfall vorstelle, ihr habt einen großen Kunden. Und die müssen auf einmal ganz viele Leute einstellen und ihr habt die Vertrag. Und da ist einfach, ey, manchmal ist vielleicht brenzlig und da ist eine Deadline und es müssen Sachen passiert werden. Dann ist es stressig. Also wie geht ihr damit um, gerade in so brenzlichen Situationen oder in stressigen Situationen, aber auch ganz allgemein, wie schaffst du es, so eine Kultur reinzubringen?
Ja, die Kultur ist natürlich gerade bei so einem Urgent-Projekt, wo du ja viele Stakeholder hast oder viele Mitarbeiter, die da mit reinkommen, ist das A und O Team Spirit. Das A und O ist, sind alle abgeholt, also kommunikationstechnisch Transparenz und dann aber auch diese Offenheit zu sagen, hey, wieder oberste Ziel diese Woche, wenn das nicht erreicht ist, haben wir ein Problem. Darunter sind die kleinen Brötchen und jeder vernimmt sich seine Verantwortlichkeiten und ich bin dann diejenige, die das versucht zu aligned. Und wenn dann jemand so Heads up gibt, und das meine ich halt, das ist uns so, so wichtig. Wenn deine Oma an einem Donnerstag Geburtstag hat, so what? Das ist natürlich da, aber sei ehrlich und give a Heads up und sag, hey, ich schaffe das, aber erst zu dann. Kann jemand das für mich abnehmen? Dann kann der Kollege, weil er ja nicht vor veränderten Tatsachen geschoben wurde, kann es eventuell übernehmen, sodass wir immer uns versuchen, so auszugleichen, dass jeder was bekommt. Natürlich ist das Leben kein Wunschkonzert und es kann passieren, dass wir auch mal Nein sagen, ne, zu einem Urlaubsantrag oder zu irgendeinem Punkt. Sowas geht natürlich auch. Aber sowas entsteht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, meistens erst dann, wenn man nicht ehrlich und frühzeitig Bescheid gegeben hat, weil man kann viele Dinge klären. Wir hatten zum Beispiel auch ein großes Projekt und da ist die Mitarbeiterin, die war wollte auf Asien-Trip gehen. Ja, könnte ich jetzt hier den Arbeitsvertrag 20 auf 20 Stunden die Woche runterschrauben? Und wir natürlich, weil du hast es ja 6 Monate im Voraus oder 5 Monate im Voraus genannt. Ja, also wie gesagt, willst du viel, willst du was erreichen und du brauchst Hilfe, dann hab auch den Arsch in der Hose und sag es, damit wir dir helfen können. Und wenn es Mittwoch ist, Mittwochabend, deine Oma hat Donnerstagabend Geburtstag, ja, dann kann ich dir leider auch nicht viel helfen, weil dann bist du auch dein eigener Koch, der dir die Suppe gemacht hat. Also ich glaube, das wissen auch die Leute, ne? Dieses ganze How to handle expectation management im HR, in deiner Company als CEO, aber auch als Kollege. Es ist so, so wichtig, dass man genau weiß, was muss ich bis wann gemacht haben und kann mir sonst jemand helfen. Und wir sind die Letzten, die sagen, nee, können wir nicht.
Voll gut. Also ich finde es super. Erstmal, wenn es jemand hört, kann sich's, boah, das ist aber hart anhören. Aber gleichzeitig ist es enorm fair, so nehme ich es wahr, zu gucken, lasst uns über alles transparent reden, lasst uns offen drüber reden, was funktioniert nicht. Denn nur so kann man sich abstimmen und gucken, wie kann man Kompromisse anführen und nicht auf dem letzten Meter, sondern idealerweise so früh wie möglich, weil dann hat man meist den größten Handlungsspielraum. Und wenn wir nochmal diesen weiteren Begriff von Arbeit nehmen, was ist so eins der wesentlichen Sachen, die du gelernt hast?
Ich wollte mich schon immer selbstständig machen und habe sehr viel mich belesen. Ich habe sehr viele Businesspläne gemacht und ich war frustriert von dem Satz von Gründern, just do it, mach einfach, probier dich aus. Und ich war, wie macht man das? Wie soll man das überhaupt? Wo fängt man an? Und was sind die Regularien? Und das hat mich immer sehr frustriert und gehemmt. Und ich würde wirklich sagen, was mir sehr geholfen hat, ist diese Bring Bewegung in das Spiel. Du bist immer weiter, wenn du wenigstens etwas getan hast für dein Ziel. Und du bist immer besser, als wenn du gar nichts machst. Und du bist immer jemanden voraus, der nichts probiert. Wenn du nicht derjenige bist, der es tut, wer denn dann? Und ich hatte manchmal so coole Ideen, die ich dann einfach verloren habe, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann kam jemand anderes damit, wo ich mir so dachte, hey, derjenige hat doch auch nur Wasser zum Kochen. Und der hat es einfach gemacht. Und dann wurde ich wirklich sauer auf mich selbst. Und man braucht wirklich diesen Mut und einfach anfangen. Das kann ich wirklich, oh Gott, auch wenn ich mich jetzt selbst treten möchte, weil mich das immer so aggressiv gemacht hat, aber es ist wirklich wahr. Probier es aus, dann wirst du es merken.
Finde ich total gut. Und es ist viel, viel praktisch auch einfach nur, ja, tu es einfach, als zu sagen, okay, was ist ein kleiner erster Schritt, den du in die richtige Richtung tun kannst?
Genau, du kannst ja Market Research machen, du kannst mit verschiedensten Leuten sprechen. Auch hier wieder mein Dogma, rede mit so unterschiedlichsten Menschen wie möglich und ziehe dir immer einen Input heraus, ja, aus diesen Gesprächen. Das heißt ja nicht, dass du immer denjenigen verstehen musst, aber vielleicht bestärkt die Argumentation des Gegenübers ja besonders deine, weil du es genau anders siehst. Und das ist die Motivation, so step out of your bubble, treff dich mit unterschiedlichen Menschen und sei nicht immer in der einen Ecke auf dem Schulhof. Und das bringt dich weiter.
Du hast gerade auch noch gesagt, du wolltest immer etwas selbst gründen. Hast du irgendeinen Ratschlag oder anders? Hast du vielleicht dann einen gewissen Sinneswandel für dich gewonnen zwischen einerseits dieser Vorstellung, hey, ja, oft ist es ja, man hat eine Vorstellung, warum man etwas gründen möchte und wie es ist. Und jetzt bist du Geschäftsführerin. Ja, hast einiges an Verantwortung und teilweise ist es sicherlich, bringt es ähnliche Sachen mit, trotzdem ist die Arbeit anders. Also hast du irgendwie was, auch einen Ratschlag, vielleicht auch ein früheres Ich, wenn es darum geht, eigentlich hat man die Vorstellung, was zu gründen?
Der Ratschlag, den ich gar nicht für richtig für mich erachtet habe, war, mach erst mal den Master zu Ende. So, krieg erst mal, du bist jetzt schwanger, du studierst irgendwie, mach erst mal alles zu Ende. Und das bin ich einfach nicht, ja. Ich liebe dieses Multitasking, ich liebe es, ganz viel am Tag zu erleben. Und da hätte ich mir schon mehr Mut meinerseits gewünscht, vielleicht gewisse Dinge nochmal parallel zu machen. Ich hatte Kind und Master ist auch jetzt nicht langweilig, ja, aber ich hätte vielleicht schon dieses ein oder andere, diesen kleinen Business einfach mal ausprobiert. Und ich glaube, das, was ich mir jetzt so früher gesagt hätte, ist, hab nicht diese Version vom großen Ganzen, was sofort kommt, sondern nimm wirklich diese Reise auf dich und lass dich ein. Lass dich auf diese Reise ein. Das wäre, glaube ich, das gewesen, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Dennoch würde ich sagen, dann Berlin wurde ja vor 8 Jahren von Cornelia Hoppe gegründet. Sie war ja auch einer meiner ersten Chefs sozusagen. Es fühlt sich an wie eine Gründung, weil wir natürlich auch in der Pandemie gewisse Dinge gepivot haben. Ne? Wir haben unser Businessmodell ein bisschen abgeändert. Wir haben ein Side-Project begonnen. Wir haben da nochmal eine Schwester-Company gegründet. Und das ist ja auch irgendwo Gründen. Und du in einem Consulting hast du ja immer wieder ja auch andere Ausgründungen oder du bist bei Gründungen mit bei. Ich liebe das, von der grünen Wiese Dinge aufzubauen. Ob das jetzt nur meinem Kunden ist und ich bin dabei, darf mitwirken oder ne, ob das jetzt ich selbst wäre, das würde für mich gar keinen Unterschied machen. Und ich wollte gründen, um mich selbst zu verwirklichen, ja, aber auch um mein eigener Herr zu sein, um Entscheidungen treffen zu können. Und dieses ich treffe Entscheidungen ist etwas, was ich gelernt habe zu lieben und wo ich früher als Studentin noch gar nicht an diesem Punkt war. Also mein Vater als Unternehmer meinte immer, Marie, triff eine Entscheidung. Und ich mir so, ja. Und jetzt verstehe ich ihn aufs Tiefste, so es reicht, ja, treff eine Entscheidung, so easy life. Und ja, das kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
Marie, gibt's noch irgendwas, was du zum Schluss teilen möchtest? Vielleicht, weil du sagst, es ist dir zu kurz gekommen oder darauf möchtest du, das möchtest du einfach nochmal betonen?
Ja, gerne. Also, was ich natürlich weiter spannend finde und auch wirklich so einen Appell gerne rausgeben möchte, ist, dass man gerade in dieser Remote-Zeit wirklich darauf achtet, dass man seine Mitarbeiter beisammen hat, dass man auch auf Mental Health besonders achtet. Ist ja ein riesengroßes Thema. Man kriegt die Vibes innerhalb eines Office natürlich tausendmal mehr mit, als wenn man zu Hause ist. Und da sollte man einfach ruhig mal ja reachable sein, wenn man seine eigenen Mitarbeiter auch gerne mal, und wenn es nur 10 Minuten am Tag ist, mal anruft, muss ja nicht alle sein, aber einfach so diesen Blick auf sein Team nicht verliert. Human Leadership, super, super wichtig, dass man viel sensibler auf sein Team eingeht, viel authentischer ist, sich selbst reflektiert. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die einem schon ein großes Stück weiterhelfen, in diesem Remote Setup weitgehend erfolgreich zu sein und immer wieder den Status Quo challengen, sich nicht auf Best Practice ausruhen. Genau, und Spaß weiterhin haben. Das ist natürlich auch super wichtig, ne? Darf man nicht vergessen. Lachen ist auch bei der Arbeit wichtig.
Und erlaubt.
Und erlaubt, genau. Das vergessen auch voll viele.
Also wenn man mehr von euch erfahren möchte, dann war ich da www.dunberlin.com. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf du die Leute aufmerksam machen möchtest oder irgendwo hinschicken möchtest?
Super gerne auf die Webseite, weil da habt ihr alles. Da seht ihr, wer dahinter ist. Ihr seht unser komplettes Team, unsere Kunden, unsere E-Mail-Adressen und sonst auch super gerne per LinkedIn. Da bin ich natürlich auch aktiv. Und meine Partnerin auch.
So gut. Marie, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für die Einblicke, aber vor allem vielen Dank für eure Arbeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ich fand es wunderbar, der Austausch, und habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Das war Changemaker. Doch insgesamt war es nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Marie Kanellopoulos. Mein ganzes Gespräch mit Marie kannst du dir bei Changemaker Insider anhören. Wir haben unter anderem noch darüber gesprochen, was einen guten HR-Manager ausmacht. Was sind die Kernkompetenzen eines Personalchefs? Was muss so eine Person können? Was sind häufige Fehler? Weiterhin haben wir über Recruiting, gerade über Remote Recruiting gesprochen. Was sind dort Best Practices? Was sind Maries Lieblingsfragen bei Bewerbungsgesprächen? Aber auch genauso, wie können wir ein funktionierendes und lebendiges Wissensmanagement aufbauen? Sowie über das Thema Talentdichte. Also, wenn du dieses ganze Gespräch mit Marie hören möchtest, sowie viele weitere exklusive Inhalte, dann melde dich bei Changemaker Insider an. Besuche www.changemakerinsider.de und werde heute ein Insider. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.